jetzt ein paar Worte dann brauchen, gibt der Herr alle nochmal ein. Also der Peter Wichmann ist ein guter Freund unserer Gemeinde, der, ich denke, seit Jahrzehnten hier mit der Gemeinde in Kontakt ist. Ne?
So, jetzt. Also nochmal herzlich willkommen. Ich mach's jetzt nicht im Schnelldurchlauf. Also, der Peter Wichmann sollte eigentlich heute hier predigen. Der lebt in Frankfurt mit seiner Frau. Und für alle, die ihn nicht kennen, der ist seit Jahrzehnten hier mit unserer Gemeinde und mit Einzelnen in Kontakt und befreundet. Besonders auch durch ein Werk, das er jetzt über Jahrzehnte in Armenien betrieben hat. So, der hat vor etwa 5 Wochen einen Hirninfarkt gehabt, und zwar einen, der das Sehzentrum betroffen hat. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, also er ist so ganz munter am Telefon, aber er sagt eben, es ist so, dass sozusagen die Augen als solches, die Optik funktioniert, aber die Verarbeitung des Gesehenen im Gehirn, die lässt noch zu wünschen übrig. Also das äußert sich zum Beispiel darin, dass er sagt, dass er vielleicht noch ein Gesichtsfeld von 110 Grad etwa in diese Richtung hat und dass das in diese Richtung noch etwas kleiner ist, also wenn er nach vorne schaut, dass er zum Beispiel den Fußboden dann nicht mehr sieht oder wahrnehmen kann. Oder auch beim Lesen, dass er eben Texte nicht mehr, wie man das sonst macht, mehr oder weniger als Ganzes erfasst oder erfassen kann, sondern dass er sich die wirklich wieder Wort für Wort erlesen muss. Und deswegen hat er einfach Dienste abgesagt, weil er sich jetzt da auf seine eigene Genesung konzentrieren muss und auch alle anderen Dinge natürlich mit Auto fahren oder dann hier zu stehen und zu lesen und all sowas nicht möglich ist. Also das ist der Hintergrund, warum er heute nicht da ist. Wir werden heute am Schluss dann nochmal sozusagen für den Abschluss dieses tollen Werkes da in Armenien auch sammeln. Da wird dann die Anne nochmal ein paar Worte dazu sagen. Genau, also deswegen steht der Peter heute nicht hier. So, jetzt bräuchte ich nochmal den kleinen Schalter hier. Und die Technik könnte schon mal das erste Bild geben. So, also eindeutig Erntedank. Schon mehrfach thematisiert hier vorne, auch mit der schönen Deko. Also zu diesem Bild habe ich ein paar Fragen. Wer von euch hat in diesem Jahr tatsächlich einmal reell haptisch mit seinen Fingern irgendeine Form von Samen angefasst? Okay, wer hat den angefasst, auch um ihn irgendwo hineinzusäen? Okay, wer hat, nachdem der Samen gesät wurde, dann auch tatsächlich über die Zeit, die es braucht, sich um den Rest gekümmert? Also das Ganze zu gießen, zu jäten, in die Sonne zu bringen oder sonstiges. Okay, also da werden es schon deutlich weniger. Wer hat denn dieses Jahr sozusagen alle anderen Schritte vorne weggelassen und hat sozusagen nur etwas geerntet, also sich irgendwas vom Baum gegriffen oder aus der Erde gezogen, ohne dass er vorher an den anderen Vorgängen beteiligt gewesen ist? Okay. Also das sind auch einige. Also es zeigt, obwohl wir eine industrielle oder nachindustrielle Gesellschaft sind, ist es so, dass immer noch eine Menge von uns mit Samen, Wachsen, Gedeihen, Frucht direkt oder indirekt selber tätig als Gärtner oder als die, die es genießen, zu tun haben. Und das, was manchmal so als Vorurteil durch die Lande gibt, dass alle Kinder heute glauben, dass Kühe lila sind und dass Schokoladenmilch von Braunkühen herkommt, das ist auch empirisch mal getestet, stimmt nicht. Das glaubt wirklich nur ein klitzekleiner Teil selbst von medienverseuchten Kindern. Und trotzdem ist es so, eindeutig in unserer Gesellschaft ist das, was wir hier sehen, das direkte Säen und dann sich drum kümmern, gießen, düngen, Unkraut rausmachen und ähnliches. Und das Ernten ist aus unserer Lebenswirklichkeit zurückgetreten. Aber trotzdem ist es so, dass es einen Grundsatz gibt, der gilt für uns alle. Und zwar auch in einer nachindustriellen Gesellschaft. In der Bibel wird das im Galaterbrief im Neuen Testament beschrieben, was ein Mensch in seinem Leben sät, das wird er auch als Ertrag seines Lebens ernten. Und das ist sogar als Sprichwort ja in unsere Sprache eingegangen, was der Mensch sät, das wird er ernten. So, das heißt, ich und jeder von euch hat im Verlauf des letzten Jahres Diverses gesät, aber eben nicht Samen, die greifbar sind und fühlbar sind, sondern wir alle säen durch unser Verhalten, durch unser Leben, durch unser Reden, innere Haltungen, säen wir in uns selber, in andere, in Menschen hinein. So, und jetzt bitte ich euch einfach mal, möglichst laut und deutlich zu rufen, was können wir denn in diesem übertragenen Sinn in uns selber oder in andere oder Kinder oder Ehepartner oder Schüler, was können wir da säen im übertragenen Sinn? Und was ernten wir dann auch manchmal? So, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich nehme mal die zweite. Ich nehme doch hier das Mikro mit. Dann brauche ich nicht immer das sogenannte Lehrerecho zu machen, sondern ihr könnt das selber sagen.
Ermutigung.
Das war laut, okay. Das Vertrauen habe ich gehört. Was war da hinten? Ich glaube, geht es doch am besten, wenn ich Lehrerecho mache. Also Vergebung. Okay, was sehen wir noch in das Leben anderer? Zuversicht, Nachsicht. Weitere Ideen. Liebe. Hilfsbereitschaft. Das ging gerade unter, was war das? Die Annahme. Was noch? Okay, einigt euch. Zeit. Okay. Gemeinschaft, das ging gerade auch unter. Also, wir alle wissen das als Erfahrung, dass wir durch die Art und Weise, wie wir leben, auch Dinge säen. Also wenn ich Ungeduld sähe gegenüber meinen Kindern zum Beispiel, wird es auch ganz oft sein, dass wir das entsprechende ernten, dass auch unsere Kinder mit uns ungeduldig werden. Wenn wir umgekehrt Geduld säen, wird die Chance größer, dass wir auch Geduld ernten. Wenn wir vielleicht ständig Zorn säen in eine Familie rein oder vielleicht auch in ein Arbeitsambiente rein, wird unsere Chance größer werden, dass wir auch umgekehrt Zorn und Ärger und Aggression ernten. Oder wenn wir Vergebungsbereitschaft, Gnade, Mitsicht ernten in Situationen, wird unsere Chance größer sein, dass wir dasselbe ernten. Gott sei Dank ist es so, dass diese Zusammenhänge nicht 100% linear sind. Und zwar sowohl auf der einen Seite zum Negativen hin, als auch zum Positiven hin. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, die ist auch ein Sprichwort geworden. Da heißt, denn sie säen Wind und sie werden Sturm ernten. Daraus wurde dann das, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Also das deutet eine andere Dimension von Saat und Ernte an. Also das, was wir säen, hat die Tendenz, mehr oder stärker oder heftiger zu werden. Also wenn ich vielleicht, keine Ahnung, wenn ich immer wieder Ungeduld oder auch selbst mäßigen Zorn in meine Kinder sähe, vielleicht werde ich eines Tages Hass, wirklich Hass von ihnen ernten. Also das, was wir säen, hat im Positiven die Eigenschaft, dass es sich vermehrt. Das, was wir auch natürlich in der Natur sehen. Das, was wir säen, sich bei vielen Pflanzen, wir erwarten ja oft eben, dass aus der einen Pflanze zum Beispiel ein Busch oder ein kleines Gewächs wird. Ja, wenn ich eine Erdbeere einpflanze, dann erwarte ich ja nicht, dass am Schluss dann eine Erdbeere dranhängt, sondern ich möchte, dass das eine Pflanze wird, an der 10 oder 20 hängen. Also so wie ich das im Positiven in der Natur sehe, ist es auch unter uns, dass Dinge sich vermehren und stärker werden. Aber auch umgekehrt, das Gleiche gilt für die Dinge, die ich schlecht sehe oder die ich negativ sehe, dass auch sie die Tendenz haben, dass sie sich verstärken und stark werden. So, wenn ich jetzt dieses Gesetz, und das ist ja anscheinend eins, das ist jetzt auch unter Menschen bekannt, die von Gott nichts wissen oder gar nicht mit Gott unterwegs sind. Vielleicht nicht bei allen, also von der Beobachtung her anscheinend nicht bei allen. Aber ich würde sagen, viele Menschen haben das irgendwo begriffen oder erlebt. Es ist tatsächlich so, so wie ich lebe, so wie ich rede, so wie ich bin mit Menschen, positiv oder negativ, habe ich auch eine große Chance, dass mir das Gleiche positiv oder negativ zurückkommt. Nun aber, was passiert denn, wenn ich feststelle, ja stimmt, so ist das. Und ich habe zum Beispiel in meine Kinder viel Negatives reingesät. Und ich habe keinen Gott, der in dem Ganzen drin ist oder darüber oder ringsherum ist. Was passiert dann? Meines Erachtens gibt's ohne Gott zwei klassische Reaktionen auf dieses Gesetz. Das eine ist, wenn es so ist, sozusagen, dass es an mir hängt, ja, an der Saat, die ich einbringe, an den Taten, an den Worten, natürlich, dass die dann möglichst gut und positiv oder auch vielleicht möglichst wirkungsvoll und effektiv für mich oder sonstiges sind, ja, mir möglichst viel bringen, dann glaube ich, ist von dieser Beobachtung her ein Weg in die Leistung. Dann muss ich mir ohne Gott sagen, okay, also es stimmt, es ist so. Wenn ich mich anstrenge und investiere, ja, dann bewirkt das was, dann bringt das was. Also werde ich mich anstrengen und investieren. Oder wenn ich sage, wenn ich mich um mich selber kümmere, dann bringt und bewirkt das was. Also werde ich mich noch mehr um mich selber kümmern und anstrengen. Oder wenn ich es positiv auch sehe, ich bin geduldig und ich ernte Geduld, dann werde ich sagen, okay, es liegt an mir. Wenn ich nur geduldig bin, dann wirkt das Früchte zeigen, zum Beispiel in meiner Familie oder meinem Team oder in der Gemeinde oder was auch immer für ein Setting. Die andere Reaktion meines Erachtens kann ganz leicht Resignation sein. Also als Vater, wenn ich jetzt anschaue, ich habe oder hatte 5 kleine Kinder, jetzt sind sie nicht mehr klein, aber ich habe sie immer noch. Wenn ich nur auf das ohne Gott hätte schauen müssen, was ich an denen alles verkehrt gemacht hätte oder habe, da wäre nur die Resignation geblieben. Also wer sich als Vater wirklich mal irgendwann beginnt wahrzunehmen und zurückschaut und dann vielleicht auch erkennt und versteht, wie es eigentlich besser gewesen wäre oder wie die Prioritäten besser gewesen wären. Ich glaube, ohne Gott wird da meines Erachtens oft nur die Resignation bleiben oder dieser verzweifelte Versuch, es irgendwie wieder auszubügeln oder irgendeinen Versuch, das von sich zu weisen oder wegzuschieben oder irgendwie zu erklären oder sonstiges. Und so beschreibt es auch die Schrift. Und das ist ziemlich brutaler, eine unangenehme Wahrheit. Wer in allem auf seine eigenen natürlichen Fähigkeiten setzt, wird auch ernten, was die Natur ohne Gott zu bieten hat, nämlich Untergang. Die Übersetzung, wer sich wundert, ist hier das Buch. Aber ich fand, das ist mal ein ganz anderer Versuch, dieses Wort zu übersetzen. Wer sich auf seine natürlichen Fähigkeiten verlässt, also nur auf das, was er selber kann und ist und was in ihm steckt, der ist dazu verurteilt, das passiert, was auch in der Natur passiert. Und letztendlich bei allem Optimismus über Wachsen und Erneuerung ist es so, die Natur wird eines Tages definitiv vergehen. das materiell gesehen letzte Ende dieser Welt ist, dass unsere Sonne erkaltet oder implodiert oder explodiert und dann wird alles definitiv zu Ende sein. Also alles, was Natur ist, ist mit menschlichen Augen betrachtet, es ist dem Untergang geweiht, auf kurz oder lang. Oder es ist dem Tod geweiht, auf kurz oder lang. Und Paulus formuliert das hier recht heftig. Er sagt, wenn wir nur aus dem leben, was in uns selber steckt, dann wird es immer so sein, wie letztlich die Dinge in der Natur sind. Irgendwann stirbt das Ganze und es ist tot. Also, wenn ich zum Beispiel mein Vaterdasein nur aus meinen Kräften hätte leben müssen, das wäre definitiv der Untergang für meine Kinder oder für mich oder für uns zusammen gewesen. Aber eben, Gott hat was gegeben in unser Leben, dass es eben nicht nur wir alleine sind. Er stattet uns zuerst mal aus mit den Menschen um uns herum, die uns ergänzen, die uns korrigieren, die uns bereichern. Und er tut noch was anderes, nämlich er stattet uns mit dem aus, was von ihm kommt. Und da heißt es in diesem Text, auch in dieser Übersetzung, aber wer sein Leben in die Hand des Gottesgeistes legt, der wird von diesem Geist das ewige, unzerstörbare Leben ernten. Und auch hier ist dieser Zusammenhang zwischen Saat und Ernte im Sinne von, ich gebe mein Leben ja in die Hand Gottes. Oder in die Hand Jesu, kann ich sagen. Oder in die Hand des Heiligen Geistes. Das ist, je nachdem, wie man sieht, eine Menge. Oder kann auch vielleicht manchmal sagen, ich fühle überhaupt nicht, dass das eine Menge ist. Aber das, was daraus sozusagen als Ernte entsteht, das ist riesig. Ja, das ist das gleiche Prinzip wieder. Da entsteht was Gewaltiges draus, nämlich das, was die Schrift ewiges Leben beschreibt. Ja, dauerndes Dasein in Gottes Gegenwart. Ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Krisen, ohne Ungerechtigkeiten, ohne Unterdrückung, ohne Egoismus. Vollkommen die Dinge vor Gott und mit Gott in Ordnung. Und der erste Schritt ist dieses kleine Ich bin der, ja, der das Leben nicht aus den eigenen Substanzen, sondern aus dem versucht zu leben, was Gottes Geist in uns legt und reingibt. Und ich glaube, dass dieses Leben ernten etwas beschreibt, was Gottes Wesen zutiefst entspricht. Ich lese euch mal ein ganz kleines Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium vor, hier gekürzt auf Foliengröße. Jesus sagte, es war ein Bauer, der über seine Felder ging und das Saatgut ausstreute. Dabei fiel einiges auf den festgetrampelten Weg. Da kamen die Vögel, die in der Luft fliegen, herbei und fraßen alles auf. Ein anderer Teil der Saat fiel auf steinigen Untergrund. Als die Saat aufwuchs, verdorrte sie schnell wieder, weil der Boden nicht genügend Feuchtigkeit speichern konnte. Ein anderer Teil fiel mitten unter das Dornengestrüpp und als die Saat aufging, wuchsen die Dornen mit und erstickten sie. Noch ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Dieser Teil wuchs heran und brachte Frucht hervor, und zwar hundertfach. Dieses Gleichnis von Jesus beschreibt, und der Lukas, der spitzt das richtig krass nochmal zu. Die anderen begnügen sich auch nochmal mit 30 und 60, die anderen Geschichten. Aber er spitzt zu und sagt, was ist das, was Gott will? Er will hundertfache Frucht. Und der Same, der ist hier in diesem Gleichnis das Beispiel für das, was Gott spricht, was sein Wort spricht, was er durch andere Menschen spricht, was er in unserem Geist spricht. Und der Lukas sagt hier, oder Jesus sagt hier, hundertfach. Ja, also Gott ist da nicht ein Knickerer und Knauserer, der dann irgendwie abzählt, wie viel denn jetzt sozusagen werden soll, sondern Gottes Wille ist immer die Fülle. Ja, ist viel Frucht, ist viel Leben. Ja, ist Verbreitung von Kreativität, von Freude, von Mut. Gott ist immer darauf aus, dass viel Frucht und dass große Frucht entsteht. Und die ganze Schöpfung ist so angelegt. Ja, Gott hätte auch Getreide nach einem anderen Prinzip konstruieren können. Ein Korn in die Erde, zwei oben an der Erde dran, an der Ähre dran. Oder Gott hätte Äpfelbäume anders machen können. Ja, nicht 100 Kilogramm weise, sondern 10 Stück pro Baum oder irgendwas. Nein, Gott hat auch seine Schöpfung schon so geschaffen, dass sie immer auf diese Fülle, auf das Vielfache, auf das Hundertfache angelegt ist. So, und jetzt beschreibt dieser Text und sagt, aber natürlich ist es im Leben nicht immer so, sondern von dem, was gesät wird oder auch was wir säen durch Worte, durch Taten. Es ist normal, sagt dieser Text, dass es auch immer Dinge gibt, sozusagen, die nicht gelingen. Ja, steiniger Untergrund. Ja, irgendwas ist hart in der Situation, in der Beziehung, in dem Leben drin, in einem selber drin. Die Vögel, die gefräßigen, ja, die kommen und alles wegfressen. Ja, vielleicht die Hetze am Tag und die ganzen tausend To-Dos und die Listen, was man alles tun muss und was einem alles gesagt wird, was man tun soll. Oder das Dornengestrüpp, ja, alle möglichen Sorgen und Gedanken und sonst was, die das überwuchern. Der Text sagt, ja, das ist normal. So ist es in unserem Leben. Ja, nicht alles gelingt. Nicht alles trägt Frucht. Manches scheitert, manches ist umsonst, manches geht daneben von dem, was wir leben. Ja? Es bewirkt nicht das, was wir wollten oder was andere wollten. Aber selbst wenn nur ein Bruchteil auf einen willigen, einen guten Bereich, einen aufnahmebereiten Bereich in unserem Leben fällt, dann kommt Gott voll zum Einsatz. Und er sagt, bei jedem, in jeder Situation ist dieser gute Boden vorhanden und die Frucht kann gleich riesig werden. Manchmal empfinden wir uns ja so auch in unserem Leben, dass wir, ja, wir sehen das, was festgetrampelt ist und was festgefahren ist in der Beziehung, mit unseren Kindern, mit unserem blöden Job, vielleicht auch manchmal mit der Gemeinde, in der wir sind, oder Sonstiges. Ja, wir sehen die ganzen Umstände, die sich die guten Impulse wegpicken und wir sehen das Dornengeschrüpp, dieses ewig zu viel und stachelig und schwierig und sonst was und stöhnen und ächzen darunter und nehmen nicht wahr, dass selbstverständlich trotz allem der gute Boden immer noch da ist in unserem Leben, von Gott geschenkt. Und dass Gott sofort in diesem Bereich hundertfach die Frucht schenken will. Und ein zweites Wort, was in eine ähnliche Richtung geht, es schreibt Johannes ganz am Anfang in seinem Evangelium. Er sagt, aus seiner Fülle, und damit meint er Jesus, den er da in einem längeren Text beschreibt, aus seiner Fülle haben wir alle Gnade um Gnade empfangen. Und im Grunde genommen ist es so, dass unser ganzes Leben Gnade ist. Es gibt diese Schriftstelle, die sagt, was habt ihr, was ihr nicht empfangen hättet? Alles, was wir sind, ist geschenkt und empfangen. Die Tatsache, dass ich hier stehe, habe ich nicht mir selbst zu verdanken. Menschlich gesehen habe ich die zuerst mal meinen Eltern zu verdanken und vielen anderen Umständen. Wenn Gott sozusagen als Ernte jeder meiner Unachtsamkeit im Straßenverkehr die entsprechende Ernte gegeben hätte, ja, die Saat, ich bin nicht mit Gedanken beim Autofahren dabei, wer Autofahrer ist, wird das öfters mal beobachten, wenn das jedes Mal gleich die entsprechende Ernte hätte, ich fürchte, dann würden hier morgen vielleicht noch 10 Leute sitzen oder ich weiß nicht, der Rest wäre als Kinder beim Fahrradfahren gestorben und hätte sich da irgendwo das Genick gebrochen, die anderen beim Motorradfahren, die nächsten beim Autofahren, die nächsten beim Skifahren. Also Gott hat schon seine Schöpfung so angelegt, dass er sozusagen nicht allem, was wir sehen, jeder Unachtsamkeit, jeder Unaufmerksamkeit gleich eine entsprechende Ernte folgen lässt. Sondern dass unser Leben schon so gegeben ist, dass wir Gnade um Gnade um Gnade empfangen. Ja? Angefangen von unserer Geburt, über die Menschen, die Gott in unser Leben stellt, über Krankheiten, die wir nicht haben, die wir nicht bekommen, über diese unverständliche Gnade, dass wir in diesem Teil der Welt leben und nicht in Nordsyrien, wo jetzt gerade der Krieg tobt oder in sonst einem Land. Ja? Es ist Gnade, womit Gott uns beschenkt. Und vielleicht ist Erntedank oder auch das Laubhüttenfest dahinter, eigentlich einer der stärksten Ausdrücke auch mit von Gnade, dass wir auch rein materiell, nicht nur geistlich, dass wir in jeder Hinsicht von Gott Gnade und Fülle empfangen. So, wir wissen, ich mache es mal nochmal zusammen, Gott will hundertfache Frucht. Ja, der tut nicht sparen. Gott will Fülle schenken und Gnade. Und wir wissen, auch in unserem Leben sind Dinge passiert, die sind einfach nicht gelaufen. Also wenn ich zum Beispiel nochmal auf mich und meine 5 Jungs zurückgreife, als junger Pastor habe ich die Prioritäten in meinem Leben komplett verkehrt gesetzt. Aber wirklich komplett. Ja, ich habe Arbeit, Dienst, Gemeinde und die Kinder sind mitgelaufen. Ja, im Schwerpunkt hat es die Marion gemacht. Ich würde mal sagen, das kann sie korrigieren, 90%. Ja, ich bin natürlich auch da gewesen. Wir haben Dinge zusammen gemacht, aber meine Priorität waren nicht meine Kinder. Ja, da war der Dienst und auch hier so Gemeinde und alles, was von da kam und erwartet wurde. So, was hat es zur Folge gehabt? Es hat zur Folge gehabt, dass ich meine Kinder gar nicht wahrgenommen habe in vielen. Ja, dass ich sie nicht gesehen habe, dass ich Eigenarten oder Bedürfnisse oder Sonstiges nicht gesehen habe. Dass die Kinder auch entsprechend natürlich gewachsen und sich entwickelt haben. Und wir uns innerlich, denke ich, nicht nah waren. Ich nicht wusste, wer sie sind oder sie nicht wussten, wer ich bin. So, wenn ich diese Saat hätte essen müssen, dann wäre ich heute oder wären wir heute mit unseren Söhnen ganz woanders, als es ist. Aber was hat Gott gemacht? Er hat auf diesen, ich sage jetzt mal, vermurksten Bereich meines Lebens, aus eigenem Leben, er hat in diesem Bereich Gnade geschenkt. Er hat mich nicht alle Früchte essen lassen, die eigentlich die logische Konsequenz sozusagen meiner Aussaat gewesen wären. Wie hat er das gemacht? Er hat das gemacht, indem er mich an einen bestimmten Punkt zum Umdenken erstmal gebracht hat. Und ich kapiert habe, deine Prioritäten sind falsch. Und das Zweite, dass er mir Gnade gegeben hat, dann auch zu sagen, okay, und auch den Mut, zieh Konsequenzen draus. Ich bin zum Beispiel ja dann lange Jahre auch mal aus dem Dienst als Pastor rausgegangen. Und zwar ganz stark mit diesem Motiv zu sagen, ich will jetzt Zeit für meine Kinder haben. Ich will nicht jetzt nach Hamburg oder Berlin oder Kaiserslautern oder Passau oder Garmisch ziehen an die nächste Stelle, sondern ich bleibe jetzt da, wo ich bin, weil das für meine Kinder ein größerer Segen ist, als wenn wir wegziehen. Und Gott hat die Gelegenheiten geschenkt. Ja, Mopeds, 80er, Kleinkrachräder reparieren, Polos tiefer, breiter, schneller und sonstiges legen, später ein Haus bauen und umbauen und sonstiges. Und hat mir die Gnade geschenkt, dass als meine Kinder dann Teenager waren, er Dinge wieder ins Lot gebracht hat, die ich vorher einfach grundlegend falsch gesät hatte. So, und das ist für mich ein Beispiel, wie Gott ist. Ja, er lässt uns aus Gnade, wenn wir uns an ihn wenden, wenn wir zu ihm kommen, er lässt uns nicht alle gesäten schlechten Früchte und Samen unseres Lebens ernten, sondern er schenkt Gnade, dass Erneuerung, Vergebung, Heilung, Bereinigung passiert. So, was können wir denn jetzt machen? So, jetzt müsste natürlich noch die Liste kommen. Was könnt ihr eigentlich machen? Aber ich glaube, das Gesetz von Saat und Ernte lässt sich nicht durch To-Do-Listen lösen. Zumindest kommen die nicht an erster Stelle. Sondern ich habe gedacht, das, was dieser Vers hier aussagt, das ist eigentlich der zentrale Anfang, dass zwischen Saat und Ernte bei uns und in unserem Leben etwas anders wird. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also er greift auch wieder zurück auf dieses Bild vom Weinstock und den Reben in diesem Fall und er sagt, die Beziehung zu ihm, das in ihm bleiben, das ist letztlich das Entscheidende. So, und ich lese euch jetzt was vor. Wer sieht, sieht von vorne schon so ein bisschen nicht freikirchlich aus. Ich habe letzte mir vom Pfarrer Jolie mal eine Stola ausgeliehen, weil ich die für eine Trauung brauchte. Und dann habe ich gekackt, ich stöber mal durch seinen Büchertisch, also Pfarrer Jolie, katholische Kirche hier. Und siehe da, was findet man bei unseren katholischen Glaubensgeschwistern? Ein Pater Anfang des 19. Jahrhunderts, der sozusagen in diesem Text Jesus zu den Gläubigen sprechen lässt. Und da sagt Jesus, es ist nicht nötig, viel zu wissen, um mir zu gefallen. Es genügt, dass du mich sehr liebst. Sprich einfach mit mir, wie du mit deinem engsten Freund sprechen würdest. Hast du vielleicht irgendeine Freude? Warum lässt du mich nicht daran teilnehmen, da ich doch dein Freund bin? Vielleicht hast du angenehme Überraschungen erlebt. Vielleicht hast du glückliche Nachrichten erhalten. Das ist alles mein Werk. Du sollst mir einfach sagen, danke. Erzähle mir, was beschäftigt dich? Was denkst du? Was wünschst du? Was kann ich für deinen Bruder tun, deine Freunde, deine Familie, deine Vorgesetzten? Was möchtest du für sie tun? Erzähle mir in allen Einzelheiten, was dich traurig macht. Ich bin bei dir, an deiner Seite. Ich sehe alles, höre alles und nicht einen Augenblick lasse ich dich im Stich. Sag mir offen, dass du vielleicht stolz, selbstsüchtig, unbeständig, nachlässig bist und bitte mich dann, dir zu Hilfe zu kommen, bei dem wenigen oder den vielen Anstrengungen, die du machst, um davon loszukommen. Das beschreibt, wie sich jemand Anfang des 19. Jahrhunderts, wie der das erlebt hat und wie es anderen empfiehlt. Er sagt, komm zu Jesus wie ein Freund und beschreibe ihm einfach, was auf deinem Herzen ist. An Fragen, an Sorgen, an Gedanken, an Vorsätzen, an Scheitern, an Kränkungen, an tollen Dingen, an Dank. Und ich glaube, das, was hier beispielhaft beschrieben ist und was dieser Text hier beschreibt, das ist der Ansatz, um dieses Gesetz von Saat und Ernte mit Gnade zu füllen. In dem Moment, wo wir zu Jesus kommen, wird das Säen und Ernten in unserem Leben von Gnade erfüllt. Wir säen anders, wir ernten anders. Und selbst alte Saat, ja, wird geheilt, wird brauchbar gemacht, wird vergeben, wird erneuert. Und ich lade euch ein, Erntedank einfach auch als den Tag zu sehen, wo Gott euch klar macht, einmal mahnend, jawohl, es gibt dieses Gesetz von Saat und Ernte. Und was ihr sät und was ihr selbstsüchtig oder ohne Gott sät, das hat Folgen und Konsequenzen. Und gleichzeitig sagt euch Gott, aber ich bin ein gnädiger Gott. Ja, ich will euch frei machen von schlechter Ernte. Ich will euch frei machen, dass ihr die Früchte von Dingen essen und genießen müsst, die ihr aus Eigenwillen getan hat. Ich bin ein gnädiger Gott. Ja, ich will trotz allem, was in eurem Leben trocken, dürr, unter den Sträuchern von den Vögeln gefressen wurde, ich will euch hundertfach Frucht und Leben und Kraft und Dynamik in eurem Leben geben. So, und fangt bei dem an. Bleibt neu in Jesus und so wie es dieses kleine Werk hier aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts zusammengefasst macht, seid die, die Jesus erzählen, klagen, freudig sagen, was euch auf dem Herzen ist. Und das wird sich auswirken auf Saat und Ernte in eurem Leben. Amen.